aus 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17. 1. Petrus 3, 13 bis 17. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Soweit das Wort Gottes. Ich bitte Timo nun für die...
Danke fürs Lesen des Textes heute Morgen schon. Das Thema für heute Morgen, dieser Verse, die wir gerade gehört haben, ist nicht komplett neu im ersten Petrusbrief. Schon mehrfach hatte der Apostel Petrus davon gesprochen, wie sich Gläubige verhalten sollen, wenn Gegenwind kommt, wenn sie angegriffen werden, verleumdet werden, bedroht oder auch verspottet werden. Und vermutlich müssen wir in diesem Kontext gar nicht in erster Linie an die Verfolgung mit Martyrium denken, das gab es sicher auch, aber ich glaube, Petrus möchte auch ganz grundsätzlich hier sensibilisieren, dass ein gewisses Maß an Leiden ganz normal zum Christenleben dazugehört. Wenn auch nicht jeder mit seinem Leben dafür bezahlen muss, aber zumindest Spott oder Verachtung oder Ausgrenzung und dergleichen sollten wir als selbstverständlich annehmen, wenn wir Jesus nachfolgen im Alltag. Diese schlichte Tatsache hatte Petrus eigentlich auch von seinem Herrn gelernt, der das immer wieder gesagt hatte, dass Verfolgung auf seine Jünger warten wird. Deshalb kann es Petrus eigentlich gar nicht oft genug betonen, wie gottgefällig genau dieses Durchhalten in ungerechten Leiden für die Gläubigen ist. Bereits in Kapitel 2, Vers 19 und 20, ihr erinnert euch vielleicht, da nannte er es sogar Gnade, wenn wir aus Gewissenhaftigkeit Kränkungen ertragen, um der Nachfolge Jesu willen. Diese Haltung, Kränkungen zu ertragen, fällt uns allerdings nicht automatisch zu. Weil sich erstmal alles in uns sträubt, wenn uns Unrecht widerfährt, wie sollten wir da freundlich reagieren von uns aus? Was sollen wir also machen, um in solchen Situationen gottgefällig zu antworten? Und aus unserem Bibeltext können wir mindestens zwei Anweisungen kennenlernen oder entdecken, die uns helfen, wie gehen wir mit ungerechten Anfeindungen im alltäglichen Leben um. Und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Das erste ist, fürchte nicht Menschen, sondern Gott. Fürchte nicht Menschen, sondern ehre Gott. Das zweite ist, sei allzeit bereit zum Zeugnis ablegen über deine Hoffnung in Jesus. Das ist dann ab Vers 15. Starten wir ab Vers 13 mit unserem ersten Punkt. Fürchte nicht die Menschen, sondern ehre Gott. Ich lese nochmal hier ab Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Denn wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Wenn wir als Gläubige dem Guten in unserem Leben nachjagen und bestrebt sind, nach Gottes Willen zu leben, dann findet es oft nicht den Beifall dieser Welt. Schließlich vertragen sich Gut und Böse nicht miteinander. Vielmehr ist es so, dass die Bosheit der Menschen ohne Gott eigentlich durch das Gutestun der Christen vielmehr aufgedeckt, offenbar gemacht wird für sie. Und genau dagegen kämpfen die Ungläubigen an. Das gefällt ihnen natürlich nicht, wenn Sünde offenbart wird. Und dagegen wird oft angekämpft, leider oft mit diesem gemeinen Mittel der Angsteinflößung, der Drohungen, die sie dann gegen uns aussprechen. Hinweg mit diesem, haben sie schon vor 2000 Jahren geschrien, als sie Jesus ans Kreuz haben wollten und die Menge mitgerufen hatte. Jesus selber hat es hautnah erlebt, was er daher immer wieder auch seinen Jüngern weitergegeben hatte. Zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 22, wo es heißt, ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Das ist die wahre Realität für jeden Jünger Jesu. Wir sind nicht die Lieblinge dieser Welt. Man jubelt uns nicht zu, wenn wir Jesus nachfolgen. Sondern Jesus sagt, wir werden verachtet. Wir werden gehasst werden von den Menschen. Davon haben wir Christen also auszugehen. Und wenn wir das in unserem Alltag nicht so erleben, ich glaube, dann lohnt es sich auch immer wieder mal nachzudenken, wie eifrig jagen wir dem Guten nach? Ist es für unsere Umgebung sichtbar, dass wir für Gott leben, dass wir andere Ziele haben als sie? Die Folge, dass die Welt uns verachtet, liegt nun auf der Hand. Wenn sie Drohungen gegen uns ausspricht, dann stehen wir schnell in der Gefahr, uns einschüchtern zu lassen, einen Schritt zurückzutreten und Angst zu haben. Und bei Angst ist es oft so, sie macht uns ziemlich schnell kopflos. Man tut Dinge, die man sonst nicht tut. Wir gehen vielleicht Kompromisse ein, die wir später bitter bereuen. In solchen Situationen neigt man oft auch zu Feigheit, vielleicht zum Nachgeben, weil die Drohungen so hart klingen, so unbarmherzig und furchteinflößend. Erschreckt nicht, heißt deshalb die Aufforderung hier in Vers 14. Erschreckt nicht davor. Damit ist gemeint, lasst euch nicht durcheinanderbringen von diesen Dingen. Lasst euch nicht aufwühlen, auch in eurem Innersten. Lasst es nicht zu, dass ihr die klare Besinnung verliert über solchen Dingen, dass ihr nicht kopflos werdet. Lasst euch auch nicht in die Ecke treiben, egal welche Drohungen an eure Ohren kommen und euch fast in Schockstarre versetzen wollen. Erschreckt nicht, sagt Petrus hier, und lasst euch nicht beunruhigen. So lautet die rechte Glaubenshaltung. Und damit hat er vermutlich die Worte aus Jesaja 8, Vers 12 im Hinterkopf. Dort ist die Rede davon, dass die Glaubenden im Volk Israel nicht auch das fürchten, was das abtrünnige, gottlose Volk fürchtet. Die Menschen, die Gott fürchten, die sollen nicht das Gleiche fürchten, was die Menschen ohne Gott bedrückt. Furcht vor Menschen würde nämlich immer ein Zeichen von Unglauben sein, lesen wir dort. Und Petrus macht damit deutlich, für die Widerstandskraft der Gemeinde aller Zeiten ist es sehr entscheidend, dass wir uns nicht vor den Menschen fürchten und nicht in Verwirrung bringen lassen vor ihren Drohungen. Wie sehr lebten doch die ersten Märtyrer oder die frühen Märtyrer genau nach dieser Einstellung. Ich habe hier gelesen, als dem Polykarp versprochen wurde, dass er freigelassen würde, wenn er Christus lästern würde. Da sagte er, ich habe nun 86 Jahre lang Christus gedient und er hat mir nie Unrecht getan. Wie könnte ich meinen König und Heiland lästern? Und als der Prokonsul ihm drohte, ihn mit den wilden Tieren fortzuwerfen, antwortete er, es ist schön für mich, schnell aus diesem unglücklichen Leben erlöst zu werden. Schließlich drohte ihm der Herrscher, ihn bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Polykarp sagte: Ich fürchte nicht das Feuer, das nur kurz brennt. Du kennst nämlich das Feuer nicht, das ewig brennt. Puh. In solchen Momenten noch so nüchtern und so konkret Zeugnis zu geben für unseren Herrn. Das geht nur, wenn die Gottesfurcht alle Menschenfurcht aus unserem Leben verbannt hat. Und genau das ist auch der Weg, den Petrus hier in unserem Bibeltext aufzeigt. Er sagt in Vers 15: Heiligt vielmehr Gott in eurem Herzen. Fürchtet Gott, den Herrn. Menschenfurcht kann also durch nichts anderes überwunden werden, als dadurch, dass wir Gott vorbehaltlos als Herrn und König in unserem ganzen Leben heiligen, ehren und fürchten. Das heißt, all unser Tun und Reden sollte seinem Willen entsprechen, sollte nach seinem Wohlgefallen sein. Die Herrschaft des Herrn Jesus sollte alle Bereiche unseres Lebens erfassen, angefangen von unserem Besitz, unserer täglichen Arbeit, unserem Bücherschrank, unserem Kleiderschrank, unser Familienleben, unsere Gedankenwelt. Auch alle unsere Freizeitbeschäftigungen sind damit eingeschlossen. Einfach alles soll in meinem Leben sich auf Jesus ausrichten. Denn nur dann, wenn im Zentrum meiner Person, also im tiefsten Herzen, im tiefsten Inneren meines Herzens, wenn da die Gottesfurcht verankert ist, dann wird immer weniger Platz sein für die Menschenfurcht. Je mehr ich dem heiligen Gott Herrschaft über mein Leben gebe, umso weniger werden Menschen mich mit ihren Drohungen einschüchtern können. Ich glaube, eine große Frage in diesem Zusammenhang lautet hier: Wo suchen wir unsere Sicherheiten im Leben? Auf wen oder was setzen wir denn unsere Hoffnung? Und es ist gut, wenn ihr diese Fragen nicht einfach oberflächlich beantworten, sondern wirklich auf den Grund gehen. Auf welchem Fundament steht mein Lebenshaus? Worauf vertraue ich tatsächlich tagtäglich? Darf wirklich Jahwe meine Burg sein, wie bei den Psalmisten auch? Oder sind es nicht vielmehr eher meine Versicherungen, auf die ich vertraue? Meine Geldanlagen, von denen ich so viel halte? Meine Medizin? Meine Ärzte? Worauf vertraue ich wirklich? Was gibt mir Geborgenheit und Trost, auch in Zeiten von Corona? An was halten wir uns fest? Ich glaube, wir merken hier, dieser Aufruf zu echter Gottesfurcht und heilig dem Herrn leben hängt ganz eng damit zusammen, wo ich meine Lebenssicherheiten suche, wo ich zu Hause bin, wo ich mein Leben festmache. Jemand hat mal gesagt, wir fürchten Gott so wenig, weil wir die Menschen so sehr fürchten. Wir fürchten Gott so wenig, weil wir die Menschen so sehr fürchten. Deshalb gilt dieser Aufruf des Petrus umso mehr. Es geht darum, Gott in rechter Weise zu fürchten. Und dann werden wir erleben, wahre Gottesfurcht treibt mich niemals von Gott weg, sondern immer zu Gott hin, in seine Gegenwart, in seine Nähe. Denn Gott fürchten und sich bei ihm zu Hause fühlen, ist dasselbe. Das ist eins. Und wenn Gott für uns ist, das sagt auch Paulus in Römer 8, Vers 31 so deutlich, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, dann muss alle Menschenfurcht aus unserem Leben fliehen, weil dann dieser liebevolle Herr uns genau diesen tiefen inneren Frieden gibt, diese Gelassenheit, die wir brauchen, wenn Menschen an uns herantreten und uns Böses wollen. Nur mit diesem inneren Frieden können wir auch mit dem Psalmisten zum Beispiel aus Psalm 56, Vers 12 einstimmen, der sagt: Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir tun? Ich glaube, mit dieser Ausrichtung auf Christus können wir dann gar nicht mehr anders, als diesen großartigen Herrn auch unserer Umgebung zu bezeugen, ihnen davon weiterzusagen, was er Gutes in unserem Leben tut. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Sei allezeit bereit zum Zeugnis ablegen über deine Hoffnung in Jesus. Wir hören nochmal ab Vers 15 bis Vers 17 nach der Hoffnung für alle. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren und seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Furcht. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Wenn wir also immer mehr zu Gottes Ehre leben und die Gottesfurcht immer mehr Raum in unserem Leben einnimmt, dann werden wir immer mehr und immer unverkrampfter Rede und Antwort stehen können, wenn Menschen uns über unsere Hoffnung nachfragen. Und wie schön ist es dann zu erleben, wenn tatsächlich Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannte, Freunde bei uns anklopfen und fragend mehr wissen wollen über den Glauben, über die Hoffnung, die uns bewegt. Solche Situationen sind natürlich die schönste, die beste Gelegenheit, um klares Zeugnis für Jesus weiterzugeben. Denn dann wird die Botschaft nicht nur aufgedrängt von uns her, sondern Menschen sehnen sich danach. Sie wollen mehr darüber wissen. Die griechischen Worte in Bezug auf das Verantwortung geben oder Rechenschaft geben, sie lassen hier auch die Möglichkeit zu, dass es sich um ein Verhör handelt vor den Behörden, in dem wir als Christen Rede und Antwort zu stehen haben. Auch solche Fälle kann Petrus vielleicht im Blick haben, wenn man die Verfolgungslage auch der Gläubigen bedenkt, an die er seinen Brief schreibt. Und in aller Welt, wenn man da ein bisschen weiter schaut über den Tellerrand hinaus, gibt es sicher genug andere Fälle, die damit konfrontiert sind. Aber ganz egal, wo auch immer wir Rechenschaft zu geben haben, interessant finde ich hier noch folgendes Detail. Wir Christen, so sagt es Petrus hier, fallen nicht zuerst wegen unserem Glauben auf, sondern er sagt, wir werden erkannt an der Hoffnung, die in uns ist. Und eine Hoffnung, die in uns ist, damit kann nicht gemeint sein, eine Hoffnung, die verborgen ist, die man nicht sieht, die nach außen hin nicht sichtbar sein soll. Nein, vielmehr müsste man hier sagen, um es richtig zu deuten, eine Hoffnung, die euch kennzeichnet. Eine Hoffnung, die spürbar, die erfahrbar, die erlebbar und sichtbar in unserem Lebenswandel da ist. Das heißt, diese lebendige Hoffnung in Jesus, von der Petrus ja ganz am Anfang in Kapitel 1, Vers 3 schon so ausführlich geschrieben hat, die liegt nicht nur in der fernen Zukunft, nicht nur das Erbteil im Himmel wartet auf uns. Hoffnung ist nicht nur eine Vertröstung auf das Jenseits, sondern Hoffnung soll heute im Jetzt und hier gelebt werden. Es hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Hoffnung ist natürlich schon so eine Art zusammenfassender Begriff für unser ganzes Handeln in unserem Glaubensleben mit Jesus. Die lebendige Hoffnung an ihn, Sie hebt sich völlig ab, auch von dem, was die Welt unter Hoffnung versteht. Denn Menschen ohne Gott sind eigentlich sehr bemitleidenswert, weil sich ihre trügerischen Hoffnungen und Illusionen doch nicht erfüllen. Sie laufen letztlich ins Leere. Es sind keine wirklichen Hoffnungen, was wir in dieser Welt zu erwarten haben. Aber unsere Hoffnung dagegen in Jesus, sie gibt dem Christenleben etwas Anziehendes, etwas Strahlendes, was nach außen geht und was der natürliche Mensch nicht kennt. Die Hoffnung in Jesus ist auch deshalb so besonders, weil sie den Fokus nicht nur auf diese Erde gerichtet hat, sondern weil sie die Perspektive Ewigkeit kennt. Wir warten oder wir leben auf etwas Ewiges zu. Und dadurch sollten wir Christen tatsächlich auffallen, wenn uns nämlich die Dinge dieser Welt plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Der Besitz und der Reichtum und die Ehre, der Einfluss, die Macht. Wenn wir plötzlich anfangen, nach höheren Zielen zu streben, dass Gottes Liebe in unserem Leben sichtbar wird, dass sein Friede von uns ausgeht, dass wir seine Barmherzigkeit ganz praktisch in den Dingen des Lebens weitergeben an unsere Mitmenschen, dann wird das sichtbar und spürbar für unsere Umgebung. Und ich merke in meinem eigenen Leben, dass dieses Idealbild in meinem Alltag oft viel zu wenig zu erkennen ist. Wie oft drehe ich mich im genau gleichen Hamsterrad der Vergänglichkeit, genau wie mein Nachbar auch, strebe nach den Dingen dieser Welt, wie sehr sie mir doch versucht, auch das Gebet zu vernachlässigen, die Begegnung mit Gottes Wort zu suchen, weil wir so viele andere Dinge zu tun haben, weil unser Terminkalender randvoll ist mit anderen Aufgaben. Wie schnell geht uns das Bewusstsein auch verloren für die Verlorenheit unserer Mitmenschen. Das Feuer für Jesus, die erste Liebe zu ihm. Mich hat der Aufruf in Vers 15 deshalb wieder ganz neu aufgerüttelt hier. Haltet den Herrn in eurem Herzen heilig. Lasst ihn noch viel mehr das Zentrum eures Lebens sein. Vielleicht können wir jeden Tag das in unser Gebet mit hineinnehmen, dass das immer mehr zum Ausdruck kommt. Und damit die frohe Botschaft von Jesus immer mehr aus unserem Mund heraussprudeln kann und wir gar nicht mehr anders können als frohe, mutige Zeugen für unseren Herrn zu sein. Eine wichtige Anmerkung in Bezug auf das Zeugnis geben fügt Petrus in Vers 16 hier noch hinzu. Vermutlich war ihm dieses Detail deshalb so wichtig, weil er zu denen gehörte, die es früher auch falsch gemacht haben. Er hatte auch hier selber großen Nachholbedarf gehabt. Ihr erinnert euch. Es war derselbe Petrus, der sich damals oft mit Vorlauten und besserwisserischen Worten präsentiert hatte im Jüngerkreis, der nun seine Leser darauf hinweist, wie wichtig die Sanftmut beim Weitergeben unseres Zeugnisses ist. Er wusste es ja allzu gut, wie schnell sich ein gut gemeintes Zeugnis ganz leicht zu blindem Eifer oder in Streitsucht verwandeln kann, wie manchmal auch ein Überlegenheitsgefühl vielleicht aufkommt und wir nur noch damit beschäftigt sind, die besseren Argumente zu haben. Aber ich glaube, so etwas sollten wir unter allen Umständen vermeiden, weil es nicht gut ist, wenn eine Atmosphäre der Auseinandersetzung aufkommt, wenn es um den Glauben geht. Das ist nicht förderlich für das Evangelium. Jemand sagte mal, hinter Streitsucht verbirgt sich immer Ichhaftigkeit. Hinter Sanftmut dagegen Zuwendung zum Nächsten. Zuwendung zum Nächsten, das wäre eine gute Übersetzung hier für Sanftmut. Auch mit Freundlichkeit, mit Milde könnte man hier übersetzen. Auf jeden Fall ist hier immer eine gewinnende, wohlwollende Art gemeint, die Petrus auch schon in Vers 4 ansprach, als er die Ehefrauen ermutigt hatte, ihre Männer nicht durch Überredungskünste vom Glauben zu überzeugen zu wollen, sondern vielmehr durch einen gottgefälligen Lebenswandel in Sanftmut aufzufallen. Und ich glaube, dasselbe Prinzip finden wir auch hier. Ein gottgefälliges Zeugnis geben, möchte den anderen nicht mit Worten, nicht verbal überrumpeln, sondern ihn zart und liebevoll gewinnen für die Sache des Herrn Jesus. Wir haben ja schließlich keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Unser Gegenüber soll deshalb immer wieder diese frohe Botschaft spüren, diese Liebe zu Jesus in unseren Worten, die von Sanftmut geprägt sein wollen. Noch ein zweites ergänzt Petrus hier in diesem Vers und sagt, nicht nur in Sanftmut, sondern auch in Ehrfurcht vor Gott sollen wir den Menschen Zeugnis geben. Mit Furcht ist hier das achtsame Ernstnehmen der heiligen Gegenwart Gottes gemeint. Furcht bewahrt uns davor, die Wahrheit des Evangeliums aus Menschenfurcht zu verschweigen oder vielleicht auch irgendwie abzuschwächen, ein bisschen sanfter zu machen. Denn die Furcht Gottes lässt uns die Verlorenheit der Ungläubigen ernst nehmen. Gottesfurcht erinnert uns auch immer wieder dran an den Missionsauftrag, den Gott uns allen mitgegeben hat. Machet zu Jüngern alle Völker. Und nicht zuletzt, sagt Petrus, sollen wir unser Zeugnis mit gutem Gewissen weitergeben. Damit will er sagen, dass es darauf ankommt, dass mein Leben und meine Worte übereinstimmen. Sich selber gegenüber ein reines Gewissen zu haben, bedeutet, dass wir wissen, dass wir nach dem Willen Gottes leben, dass wir keine versteckte oder verdrängte Sünde zulassen. Und wenn sie doch da ist, dann gehen wir immer wieder zu Gott und beten, wie vorher im Psalm 51 mit David, um Umkehr, um Reinigung. Dass er uns wieder neu machen kann und wir wieder neu beginnen dürfen. Ein reines Gewissen oder ein gutes Gewissen meint hier also, andere können mein Leben bis auf den Grund verfolgen und sie werden keinen Grund zum Tadel finden, weil ich nicht heuchle, sondern echt bin. Und ein solches glaubwürdiges Christsein, sagt Petrus in Vers 16 weiter, es wird auch standhalten gegen alle Verleumdungen, gegen alle Beleidigungen, die uns antreffen. Ein solcher Lebenswandel, sagt er hier, wird die Spötter beschämen. Das heißt nicht in jedem Fall, dass sie danach aufhören werden mit ihren Lästerungen. Vielleicht tun sie es ja gerade deshalb, weil wir Jesus nachfolgen und uns dadurch von der Masse abheben. Aber ganz egal, sagt Petrus, und er schließt hier in Vers 17 diesen Abschnitt ab mit dem Vers, es ist besser für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Das führt er dann auch in den Versen ab Vers 18 bis 22 noch deutlicher aus, am Beispiel des Leidens des Herrn Jesus. Aber das schauen wir uns dann in meiner nächsten Predigt an. Für heute fasse ich nochmal zusammen und ich hoffe, wir haben hier verstanden, Anfeindungen und Verleumdungen sind das tägliche Brot von uns Christen. Wir brauchen uns darüber nicht zu wundern. Schließlich sind wir nicht von dieser Welt, sondern wir leben immer noch in dieser Welt. Aber wir haben eine andere Perspektive. Wir dürfen mit der Ewigkeit rechnen. Nicht nur mit den sichtbaren Dingen, sondern auch mit dem, was darüber hinaus kommt. Und wir sollen dem Guten in allem nachjagen. Wir sollen die Menschen um uns herum im Blick haben, ihnen Gutes tun. Ich glaube, das Wichtigste im Umgang mit all den Anfeindungen, mit Beleidigungen, wenn sie auch auf uns einströmen, es ist immer meine ganz persönliche Einstellung dazu. Meine Einstellung, sowohl den Menschen gegenüber als auch Gott gegenüber. Denn wir haben es gehört, je mehr wir Gott fürchten und zu seiner Ehre leben, umso weniger werden wir Mühe haben mit der Menschenfurcht. Und je mehr wir den Herrn ehren mit unserem ganzen Leben, umso besser werden wir auch bereit sein, Rechenschaft zu geben, wenn Menschen uns fragen über unsere Hoffnung in Jesus. Und wenn es solche Gelegenheiten gibt, Zeugnis zu geben, dann helfe uns Gott, dass wir es in Sanftmut, in Liebe und immer in Ehrfurcht vor Gott weitergeben. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Jesus, danke für diese klaren Worte von Petrus, die uns daran erinnern, dass wir eigentlich Fremdlinge und Fremdkörper auf dieser Erde sind. Du hast uns erlöst und hast uns ein höheres Ziel gegeben, als uns nur diese Erde zu bieten hat. Ja, und ich bete, dass du uns hilfst, auch im Alltag, dass wir uns das immer wieder neu bewusst sind. Wir leben nicht für diese vergängliche Welt, sondern wir leben für dich. Wir möchten die Ewigkeit im Blick haben, Herr Jesus, und wir möchten uns daher auch nicht vor den Menschen fürchten, die dich nicht kennen, die uns bedrohen, die uns einschüchtern wollen, die uns vielleicht auch zu Unrecht oft falsch behandeln. Hilf, dass wir trotzdem richtig reagieren in der Glaubenshaltung, die dir gefällt. Ja, mit Sanftmut, mit Gelassenheit, mit einer Furcht, die dich fürchtet, die dich vor Augen hat, Herr Jesus, damit alle Menschenfurcht aus unserem Leben immer mehr weichen kann. Gib du uns Gnade dazu, auch in der neuen Woche. Und schenk du uns Mut, dich zu bezeugen, von dir weiterzusagen, Herr Jesus, weil wir die beste Botschaft der ganzen Welt haben. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns auch immer wieder reinigst, wo wir nachlässig geworden sind, wo wir ja Dinge nicht mehr tun, die dir eigentlich wichtig sind. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir dich wieder in den Fokus nehmen, dich an erster Stelle in unserem ganzen Leben rücken. Danke, dass du mit uns gehst, auch in diese neue Woche. Amen.